Der Wissenstransfer ist für uns sehr wichtig. Aber es ist eben gleichzeitig auch wichtig, immer zu evaluieren, ob es hilft. Ne? Also wir sollten halt auch nicht einfach glauben, nur weil wir eine gute Idee haben, dass diese gute Idee sich dann auch gleich in etwas übersetzt, was wirklich auch einen Effekt hat.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute Daten für Taten in Sachen Schulsport. Mit Reinhold Kliegel und Thea Fühner.
Mich begeistert das Emoticon-Projekt eigentlich vor allem auch deswegen, weil es eben nicht nur diesen wissenschaftlichen Blickwinkel hat, sondern eben auch wirklich eine unmittelbare Relevanz für die Beratung der Schulen und jetzt auch eben der Gemeinden dahingehend, wie wir dem Abbau, dem Rückgang der körperlichen Fitness schon im Grundschulalter entgegenwirken können.
Und ich fand es einfach sehr interessant, dass es ein umfassendes Projekt ist, ein landesweites Projekt in ganz Brandenburg ist, so dass sich wirklich auch, ja, die Sportpolitik oder die Schulpolitik wirklich auch darum kümmert und finde es sehr wichtig auch, dass es gemacht wird, gerade, wo wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie die Entwicklung der körperlichen Fitness in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Das ist schon wirklich sehr dramatisch.
Das heißt also, wir wollen unsere Daten wirklich einbringen für Interventionsvorschläge.
Daten für Taten.
So lautet der Untertitel des Projekts Emoticon Grundschulsport, einer groß angelegten statistischen Studie zum Thema Schulsport.
Evaluiert wird darin die körperliche Fitness von Drittklässlern im Land Brandenburg.
Thea Fühner und Professor Reinhold Kliegel arbeiten seit 3 Jahren am Institut für Trainings- und Bewegungswissenschaften der Universität Potsdam, welches in Kooperation mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg die Emoticon-Studie durchführt.
Thea Fühner ist Sportwissenschaftlerin. Reinhold Kliegel ist emeritierter Professor für Kognitionspsychologie.
Nach seiner Emeritierung wechselte er als Seniorprofessor ans Institut für Trainings- und Bewegungswissenschaften.
Und wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Schritt?
Also es ist sehr gefährlich, wenn Sie mich das fragen, da erzähle ich immer gleich so viel dazu. Aber der Kerngedanke war wirklich, dass ich nach der Emeritierung nochmal was ganz Neues anfangen wollte und vor allem eben Sachen machen wollte, die nicht mehr so sehr von der Grundlagenforschung bestimmt sind, sondern eher von Anwendungsfragen bestimmt sind. Und da hat sich dann eben diese Möglichkeit gegeben, bei der körperlichen Fitness der Kinder mitzuforschen, was also auch noch ein anderes Interesse von mir eben, ja, so etwas wie körperliche Fertigkeiten zu erforschen und da eben meine Kenntnisse aus dem früheren Arbeitsbereich rüberzutragen.
Als Kognitionspsychologe untersuchte Reinhold Kliegel etwa die Blicksteuerung beim Lesen anhand sehr genauer mathematischer Modellierungen und multivariater Statistiken. Diese sind nun auch in seinem neuen Tätigkeitsfeld wertvolle Instrumente.
Genau, das war diese multivariaten Modellierungen und komputationalen Modellierungen. Das war so ein bisschen ein Trademark unserer früheren Forschung. Und diese Methoden und diese Ansätze, die lassen sich jetzt eben sehr gut eigentlich auch in einen anderen Bereich übertragen. Und dadurch bin ich nicht nur Lehrling, sondern kann auch in dem neuen Bereich dann wichtige Dinge vermitteln, selbst wichtige Beiträge zu leisten. Also darum ist es ein sehr schönes Thema. Mit Frau Fühner zum Beispiel, die im Sportwissenschaft studiert hat, bin ich dadurch auf Augenhöhe. Ne? Also ich bin nicht nur derjenige, der von ihr alles über Sportwissenschaft lernt, sondern sie kann von mir auch ein bisschen was über diese multivariate Statistik lernen.
Das Projekt Emoticon Grundschulsport läuft seit 2009, wobei die Teilnahme für alle brandenburgischen Drittklässler öffentlicher Regelschulen und Privatschulen verpflichtend ist.
Dadurch, dass es eben eine verpflichtende Teilnahme ist, ist es so, dass wir pro Schuljahr rund 20.000 Datensätze bekommen, also rund 20.000 Drittklässlerinnen und Drittklässler im Land Brandenburg an Emoticon teilnehmen, sodass wir mittlerweile jetzt mit dem aktuellen Datensatz, der jetzt das letzte Jahr, also das Schuljahr 2021/2022 umfasst, tatsächlich um die 200.000 Datensätze schon in unserer Datenbank haben und dementsprechend eben auch sehr interessante und auch wirklich statistisch aussagekräftige Analysen rechnen können.
Und warum gerade die dritte Grundschulstufe?
Ich würde sagen, dass es in der Mitte von dem Grundschulzeitraum liegt, denn die Grundschulzeit geht in Brandenburg ja bis zur 6. Klasse. Das heißt, die 3. Klasse ist gerade, wo die Kinder schon 2, 3 Jahre oder 2 Jahre in der Grundschule waren und noch Jahre vor sich haben. Und es liegt perfekt eben in der Mitte, um dann auch entsprechend wirklich bei Kindern, wo vielleicht ein motorisches Defizit festgestellt wird, auch entsprechend durch Sportförderunterrichtsangebote das Kind bei seiner Entwicklung entsprechend zu unterstützen und dort auch ansetzen zu können.
Bei der Konzipierung der Emoticon-Testbatterie orientierte man sich am Modell der motorischen Leistungsfähigkeit des deutschen Sportwissenschaftlers Klaus Böß.
Dieses berücksichtigt unterschiedliche Parameter wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Agilität.
Und uns war es wichtig, dass wir eine Testbatterie entwickeln, die auch wirklich für das Schulsetting praktikabel ist. Das heißt, dass der Materialaufwand relativ gering ist und dass auch der Zeitaufwand gering ist. Denn wenn man sich jetzt vorstellt, eine Sportlehrkraft hat rund 25, 30 Kinder in ihrer Klasse und muss diese Kinder alljährlich testen, dann können wir dort nicht mit einem hohen Zeitaufwand und mit viel Material um die Ecke kommen, sondern es müssen wirklich praktikable und ökonomische Tests sein. Und dort haben wir uns dann für insgesamt 6 verschiedene Testaufgaben entschieden, die eben verschiedene Bereiche dieser körperlichen Fitness abdecken. Das sind der 6-Minuten-Lauf zur Erfassung der aeroben Ausdauer. Das ist der 20-Meter-Sprint zur Erfassung der Schnelligkeit. Das ist ein sogenannter Sternlauf. Das ist ein Parcours, ein Bewegungsparcours, in dem die Kinder verschiedene Bewegungsformen in verschiedenen Bewegungsrichtungen absolvieren müssen, zur Erfassung eben der Koordination und der Zeitdruck. Dann haben wir den Standweitsprung mit drin zur Erfassung der Schnellkraft der unteren Extremitäten. Wir haben einen Medizinballstoßtest dabei, wo die Kinder einen Medizinball von ihrer Brust wegstoßen müssen zur Erfassung der Schnellkraft der oberen Extremitäten. Und als letzten Test haben wir einen sogenannten Einbeinstandtest dabei zur Erfassung des statischen Gleichgewichts.
Wichtig sei dabei zu verstehen, dass die Vielfalt an Aufgaben, die für den Emoticon-Test gestellt werden, sehr unterschiedliche Funktionen haben, sagt Professor Reinhold Kliegel.
So ist etwa der 6-Minuten-Lauf ein verlässlicher Indikator für die körperliche Gesundheit eines Kindes, während gute Erfolge im Medizinballstoßen auch auf ein Problem mit Übergewicht hindeuten können.
Dass Kinder also, wenn sie übergewichtig sind, eben schon aufgrund von Newtons Gesetz den Ball weiter stoßen können als Kinder, die eben nicht übergewichtig sind oder eben sogar leicht untergewichtig sind. Und das heißt also, wir müssen uns diese verschiedenen Aufgaben dann eben schon auch getrennt ansehen und sie natürlich trotzdem in ihrem Zusammenhang miteinander analysieren. Und auf der Ebene finden wir dann eben auch sehr große Unterschiede darin, um wie viel sich ein Kind in der 3. Klasse verbessert. Und was wir gesehen haben, vielleicht zunächst mal von großer Bedeutung, jetzt auch generelle Bedeutung, ist, dass die Entwicklung der körperlichen Fitness der Kinder in diesen verschiedenen Aufgaben über die Kohorten hinweg jetzt, also wenn man die Kinder von 2011 mit den Kindern von 2019 vergleicht, sehr, sehr unterschiedlich ist. Also der Ausdauerlauf, der 6-Minuten-Lauf ist zum Beispiel eine Aufgabe, bei der die Kinder kontinuierlich weniger weit laufen. Also in den neueren, in den jüngeren Kohorten. Und das ist besonders wichtig und besonders zu beachten auch und besonders besorgniserregend, weil dieser Test eigentlich der beste ist als Indikator für den Gesundheitszustand.
Die Emoticon-Grundschulsportstudie belegt also einen besorgniserregenden Trend im Zeitraum von 2009 bis heute.
Analysiert werden die Daten aber nicht nur für das Land Brandenburg insgesamt, sondern auch auf Ebene des einzelnen Kindes, der Schulen, der Gemeinden und der Landkreise.
Dadurch fällt es leichter, gezielte Interventionsvorschläge zu machen. Und es zeigt, dass die körperliche Fitness der Kinder auch eine nicht zu unterschätzende soziale Dimension hat.
Also ein wichtiger Befund von Emoticon ist meiner Ansicht nach, dass wir eben doch sehr überzeugend zeigen können, dass eben Kinder, die im Speckgürtel von Berlin aufwachsen, körperlich im Durchschnitt eben sehr viel fitter sind als Kinder, die in Regionen aufwachsen, die weit von Berlin entfernt sind. Und das hat jetzt natürlich wieder was damit zu tun, dass um den Speckgürtel herum natürlich vor allem eher wohlbetuchte Eltern wohnen und natürlich dann auch die Schulen zum Teil besser ausgestattet sind. Dass es auch leichter ist, für Schulen im Umland gute Sportlehrer zu rekrutieren, als für Schulen, die JWD angesiedelt sind. Und alle diese Faktoren, das Einkommen der Eltern, das Interesse der Eltern an einer Förderung der Kinder, all diese Faktoren, die beeinflussen eigentlich auch sehr stark dann am Ende, wie fit das Kind in der dritten Klasse ist. Und das muss man sich überlegen. Ne? Und das sind ja jetzt alles Dinge, die eigentlich gar nichts mit der Biologie zu tun haben, ne? Sondern die haben etwas zu tun mit der Umgebung, in der das Kind aufwächst. Und wenn das etwas zu tun hat mit der Umgebung, in der das Kind aufwächst, dann ist es auch unsere verdammte Verantwortung, sicherzustellen, dass die Rahmenbedingungen so gestellt werden, dass die Kinder gleiche Chancen haben und es nicht so sehr davon abhängt, wo das Kind herkommt.
Ein weiterer Befund von Emoticon ist, dass die körperliche Fitness der Drittklässler mit dem Body Mass Index der Kinder korreliert, welcher schon bei den Erstklässlern erhoben wird. Was bedeutet, dass die Kinder eine gewisse Disposition zu körperlicher Aktivität oder Inaktivität schon bei der Einschulung mitbringen.
Und auch hier gibt es eine Korrelation mit der Sozialstruktur der jeweiligen Gemeinde. Dieser Chancenungleichheit entgegenzuwirken, ist umso wichtiger, als es auch einen statistischen Zusammenhang zwischen der körperlichen Ausdauer und der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten gibt.
Wir wissen, dass körperlich fitte Kinder im Durchschnitt eben auch in den Mathematik und im Lesen etwas besser abschneiden. Die Korrelation ist jetzt nicht super groß, ne? Das ist eine so im mittleren Bereich eine Korrelation. Und den Zusammenhang verstehen haben wir auch noch nicht ganz verstanden. Ne? Es kann eben sein, dass zum einen eine größere körperliche Fitness eben dazu führt, dass das Kind natürlich dann ein besser durchblutetes Gehirn hat zum Beispiel. Und über dieses besser durchblutete Gehirn kommt es dann auch zu besseren kognitiven Leistungen. Es kann aber eben auch andersrum sein, dass Kinder, die eben kognitiv gut drauf sind, eben diejenigen sind, die auch so diese Chancen und Möglichkeiten des Sportunterrichts besser für sich wahrnehmen können und auf der Ebene natürlich dann auch bessere Leistungen erzielen, weil sie besser verstehen, wie man mit solchen Aufgaben umgeht, wie man solche Sportaufgaben erledigt. Ne? Das sind ja auch alles Dinge, in denen Kinder sich unterscheiden. Wie gut verstehe ich die Instruktion? Wie clever bin ich im Herausfinden, durch welchen Trick kann ich jetzt ein bisschen weiterspringen oder den Ball ein bisschen weiter werfen? Oder wie teile ich meine Zeit ein, wenn ich 6 Minuten laufe? Also da kommen auch immer sehr viele kognitive Prozesse ins Spiel, die natürlich dann auch einen Einfluss auf die Fitness haben. Und darum erfordert das eigentlich wieder sehr viel experimentelle Untersuchungen, um dieses Zusammenspiel von körperlicher Fitness und geistiger Fitness besser zu verstehen. Nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen.
Welche Empfehlungen leiten sich nun aus all diesen Erkenntnissen ab?
Genau, also es gibt da sehr konkrete Empfehlungen von der Weltgesundheitsorganisation, die alle paar Jahre immer wieder aktualisiert, auch entsprechend ausgehender Forschung, also evidenzbasiert veröffentlicht werden. Und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt tatsächlich für alle Kinder zwischen 5 und 17 Jahren, dass diese sich mindestens 60 Minuten pro Tag körperlich aktiv bewegen sollten und zusätzlich auch 2 bis 3 Mal die Woche tatsächlich Kräftigungsübungen für die Muskulatur durchführen sollten. Was jetzt immer mehr auch an Relevanz gewinnt, sind die sogenannten Sitzzeiten. Dadurch jetzt auch durch die Pandemie, dass viel zu Hause stattfindet, dass Homeschooling zu Hause ist, dass diverse Freizeiteinrichtungen wie die Sportvereine oder irgendwelche Kinder- und Jugendeinrichtungen geschlossen waren, waren die Kinder sehr viel zu Hause und haben sehr viel zu Hause gesessen, hatten auch gar nicht die Möglichkeiten, sich so zu bewegen. Und deshalb empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation auch, die Sitzzeiten wirklich auf ein Minimum zu reduzieren und ja, stattdessen die Aktivitäten, die man wirklich auch im Stehen durchführen kann, dann auch im Stehen durchzuführen.
Tatsächlich werden im Rahmen der Interventionsprogramme, die das Emoticon-Team vorschlägt, auch bewegungsfreundliche Lehrräume angedacht. Und es gibt bereits Versuche mit Stehpulten im Klassenraum.
Ich habe vor kurzem so ein Bild gesehen, wo ein Klassenzimmer jetzt umstrukturiert wird und die Kinder an Stehpulten unterrichtet werden. Also nicht mehr sitzen, sondern man stellt Stehpulte in die Klassenzimmer. Also ich bin wirklich auch davon überzeugt, dass das ein Zugang ist, den wir nicht genügend bisher betrachtet haben. Wir denken so sehr in unseren traditionellen Unterrichtsformen, auch in der Schule. Und ja, das kommt aus diesem eher disziplinären Gedanken. Die Kinder müssen lernen, sich zu konzentrieren und kontinuierlich an einer Aufgabe zu arbeiten. Und vielleicht muss man da mal von der Seite drüber nachdenken, ob das vielleicht auch für diese anderen Ziele sogar förderlich wäre, wenn man eben mehr Bewegungsmöglichkeiten irgendwie einplant. Ja.
Zudem sollen neben dem klassischen Sportunterricht, durch welchen Muskulatur gezielt aufgebaut wird, zusätzliche Bewegungsangebote geschaffen werden, bei denen es weniger kompetitiv und leistungsorientiert zugeht, wodurch die Frustrationsgefahr vor allem bei weniger sportlichen Kindern gemindert wird.
Also die Lehrer, die Grundschullehrer, die erzählen uns das eigentlich immer auch, dass die Kinder in der dritten Klasse oder in der Grundschule, die haben einen unglaublichen Bewegungsdrang. Ne? Also da muss man nicht groß motivieren oder irgendwie sich überlegen, wie kriege ich jetzt dazu, dass die sich bewegen, sondern wenn man denen Angebote macht, dann greifen die das wirklich auch mit Begeisterung auf. Ja. Und ein sehr schönes Beispiel ist, dass ein Schuldirektor einer Grundschule in Oberhavel, der macht in der Pause selber den Vortänzer für Bewegung. Also und das ist natürlich etwas, was die Kinder total fasziniert, dass der Direktor selbst ihnen sozusagen als Fitnesstrainer da irgendwie vortanzt. Und ich glaube, solche überraschende Elemente, die dann auch wirklich sehr viel Spaß machen, ne, wo die Kinder dann mit Begeisterung dabei sind und wo niemand drüber nachdenkt, dass wir das jetzt machen, um fit zu sein, sondern man macht es einfach, weil man Spaß hat, ja, weil es lustig ist und weil es ein gutes Gemeinschaftserleben ist. Also ne, wir müssen sehr viel mehr von der Seite an dieses Problem rangehen. Also nicht wieder mit neuen Vorschriften und neuen Regeln und neuen Verpflichtungen, sondern irgendwie Aktivitäten suchen, die das als Nebeneffekt, die die Fitness als Nebeneffekt abwerfen. Ne, wo die Leute das gar nicht mitkriegen, dass sie da jetzt etwas für ihre Gesundheit tun oder die Kinder vor allem natürlich etwas für ihre Gesundheit tun.
Für Thea Fühner sähe der ideale Schulsport so aus, dass den Kindern täglich eine Sportstunde angeboten wird, nicht nur dreimal pro Woche. Und dass der Sportunterricht wirklich kindgerecht gestaltet wird.
Dass eben nicht mit Übungen um die Ecke gekommen wird, die eigentlich für ältere Kinder sind oder für Erwachsene, sondern dass das Ganze kindgerecht, spielerisch gestaltet wird und dass die Kinder eigentlich gar nicht wirklich merken, sage ich mal, dass sie sich jetzt gerade anstrengen, sondern dass sie vielleicht so in einer Geschichte oder in einem Spiel drin sind, dass sie super viel rennen oder total viel klettern oder Kraftübungen zwischendurch machen und es eigentlich gar nicht merken. Also das wäre so meine perfekte Vorstellung vom Sportunterricht.
Interventionen durchzusetzen, die sich auf den Lehrplan auswirken, sei ein sehr schwieriges Geschäft, bei dem man jedenfalls kurzfristig keine Wunder erwarten dürfe, meint Reinhold Kliegel.
Das Projekt Emoticon Grundschulsport sei in einer Zeit, in der gesellschaftliche Gruppen auseinanderdriften, aber auf jeden Fall ein gutes Beispiel für sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft.
Und könnte vielleicht auch in ganz anderen Zusammenhängen als Prototyp dienen.
Und mir ist bei dem Emoticon-Projekt irgendwie sehr schnell aufgefallen, dass das ein Projekt ist, wo unglaublich viele gesellschaftliche Gruppen auf wirklich tolle Weise zusammenarbeiten. Ja, da sind die Schulen beteiligt, die Lehrer in den Schulen, da ist das Ministerium beteiligt, da ist der Landessportbund beteiligt, da ist die Wissenschaft beteiligt. Und warum geht es? Ja, weil Emoticon ein gemeinsames Ziel hat eigentlich, nämlich das Ziel, sich um die körperliche Fitness unserer 8- bis 9-jährigen Kinder Gedanken zu machen und dazu vielleicht neue Erkenntnisse bereitzustellen. Und das schaffen wir nur, wenn alle diese Gruppen zusammenarbeiten. Das können die Wissenschaft nicht alleine, das kann der Landessportbund nicht alleine und das Ministerium auch nicht. Und das heißt also, wenn es uns gelingt, jetzt auch so mit den Dingen, die wir hier beschrieben haben, wenn wir sehen, dass diese Erkenntnisse, die aus so einem Projekt kommen, eben wirklich Daten für Taten sind, die dann auch irgendwo umgesetzt werden, dann müsste das doch eigentlich ein Beispiel dafür sein, dass durch Kooperation beim gemeinsamen Ziel eigentlich immer noch was bewegt werden kann, was die Leute auch begeistert.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.